In der Welt läuft gegenwärtig so vieles ab, worüber man nur den Kopf schütteln kann und vieles auch nicht versteht. Ich pflege aus dem Grund, weil ja etwas Information nötig ist, auch für einen Mann wie mich, morgens dann beim Kaffee trinken Rundfunk zu hören, so damit ich etwas im Bilde bin, was so läuft. Da habe ich doch gestaunt, da hat es Tränen gegeben heute Vormittag bei der deutschen Fußballmannschaft der Frauen, bittere Tränen. Gestern habe ich gehört, wie siegessicher sie da in dieses Spiel hineingegangen sind. Ich konnte nicht anders, ich musste denken, Hochmut kommt halt vor dem Fall. Und Japan hat jubiliert. Alle anderen Nachrichten wurden so ziemlich verdrängt. Das war ein Jubel. Und anschließend kam, dass in Japan wieder ein Erdbeben war mit der Stärke 7,3. Wie abwechselnd ist doch Freude und Leid. Und der arme Mensch, der globalisierte Mensch, lebt und steht da drin. Und ich denke, dass man das alles auch gar nicht so gut verdauen kann, besonders wenn man hört, dass wieder Vulkane in Tätigkeit sind. In Südamerika, im arabischen Bereich, noch nicht lange, in Island und jetzt ist auch der Ätna in Tätigkeit geraten. Ich hatte Dienste da von der Mission gesehen und war da oben bis an den Parkplatz und bin bis an den Krater da hochgelaufen. Und da hat's rumort und gerumpelt, ist schon eine komische Sache. Aber jetzt hat er wieder derartig viel Asche gespuckt, dass der Flugplatz in Catania, eine Stadt und Messina, in denen ich schon zu tun hatte, für die Flugzeuge gesperrt werden musste. Also auf Erden geht's kunterbunt zu. Und ein Mann, ein Missionar, ein Evangelist wie ich, der könnte aus den Weltereignissen jede Menge Stoff herausholen, um in der Gemeinde darüber zu reden. Aber ich habe mich entschlossen, aus der Bibel das herauszuholen, was ich euch weitergeben darf, liebe Geschwister. Dazu lese ich einen kurzen Text aus Lukas, dem bekannten Kapitel 15. Lukas, Kapitel 15, von 25 bis 32. Da gibt uns Jesus jede Menge zum Lernen auf. Da wird berichtet, aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist doch alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein. Denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Ich will mit Gottes Hilfe versuchen, das über diese drei Männer herauszustellen, was Jesus da hineingelegt hat. Das kann ich natürlich nicht. Der Jesus hatte das viel besser gekonnt. Aber eins will ich erwähnen. Mehrfach hatte ich in eurer Mitte schon betont, dass im Wort Gottes tiefere Ewigkeitszusammenhänge bestehen, als wir mit unserem Denken erforschen und ergründen können. Deshalb habe ich mich so sehr gefreut, war schon eine richtige Freude beim Einleitungswort, weil ich da oben gebetet hatte in meinem Wagen und da kam mir so geradezu brennend in das Herz hinein: Meine Gedanken sind höher als eure Gedanken und meine Wege höher als die eurigen. Um so viel der Himmel höher ist als die Erde, sind meine Gedanken höher als eure Gedanken und Wege. Das ist natürlich ein Maßstab, da können wir nicht mithalten. Gottes Gedanken himmelshoch, Menschenpläne, Menschengedanken, Menschenabsichten, was die alles anrichten können hier auf dieser Erde, dass man mit Sorge erfüllt werden könnte, wenn man den Heiland nicht angenommen hätte. Das hat mich so beschäftigt. Jetzt will ich über diese drei Personen reden, aber zunächst einmal, liebe Geschwister, über das gesamte Kapitel. Da wird berichtet, es nahten sich zu ihm aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen, hält sich bei ihnen auf. Aber die Zöllner und Sünder, die waren gekommen, um Jesus zu hören. Ich stelle schon manchmal ein bisschen verletzende Fragen, aber ohne die Absicht zu haben, zu verletzen. Wie bist du gekommen? Mich hat das so bewegt und so beschäftigt. Die haben gespürt, bitte, die Pharisäer nicht, die Schriftgelehrten nicht, aber die Sünder und die Zöllner, die haben gemerkt und gespürt, das, was Jesus sagt, ist keine Verurteilung, keine Verdammung. Er akzeptiert unsere Persönlichkeit. Wenn er auch ganz deutlich gesagt hat, was Gott nicht gefallen kann, das spürten die und sind zu ihm gekommen und er aß mit ihnen. Jetzt waren Pharisäer und Schriftgelehrten da. Schon wieder so eine spitze Frage. Haben wir hier auch Pharisäer und Schriftgelehrten? Bitte, Schriftgelehrtheit muss nicht falsch sein. Aber das Murren, das war nicht richtig. Die murrten gegen ihn. Das hat in ihr Lehrgebäude, in ihre Lehre nicht hineingepasst. Und sagten, dieser isst und trinkt mit Zöllner und Sünder. Der geht um mit ihnen. Der sollte sie doch ablehnen. Und jetzt sagt Jesus für die Pharisäer ein Gleichnis. Ich will jetzt herausstellen, liebe Geschwister, das, was Jesus vom verlorenen Schaf, von einem Lebewesen, von einem Tier erklärt, den Schriftgelehrten und Pharisäern gesagt hat. Und dass dies ein Gleichnis ist, ein Vergleich, damit will Jesus unsere Beziehung zu einem Schaf. Über Schaf und Lämmer gäbe es viel zu sagen aus der Bibel und ihre Bedeutung überhaupt, über die ganze Tierwelt. Und dann hat er über den Groschen gesprochen, über den verlorenen Groschen. Das sind Sachwerte, irdische Sachwerte. die brauchen wir. Und auch Gottes Kinder müssen mit irdischen Sachwerten und Gegenwerten verantwortungsvoll umgehen. Aber der Mammon, egal ob Euro oder Dollar oder wie die Währung auch heißen möge, sind vergängliche Werte. Aber auch hier hat Jesus so fein und so deutlich, ein Gleichnis wird betont, dass er auch weiterhin gesagt hat, das Himmelreich ist gleich. Aber beim verlorenen Sohn sagt er nicht, das Himmelreich ist gleich. Da sagt er, ein Mann hatte zwei Söhne. Und schildert in so feiner Weise eine familiäre Beziehung aus dem praktischen Leben heraus. Und ein Seelsorger, ein Verkündiger des Evangeliums, ein Missionar muss aus der Praxis Erfahrungen haben und muss von Jesus immer wieder lernen, wie gehe ich mit den Gedanken und Plänen Gottes, die höher sind als menschliche Gedanken und Pläne, wie gehe ich mit ihnen da um? Da wäre viel darüber zu sagen. Und so einfach, wie Jesus das dargelegt hat. Und jetzt zu den zwei verlorenen Söhnen erlaube ich mir zu sagen. Ich greife jetzt die nacheinander heraus. Beginnen will ich bei dem Vater. Ich kann so viel bei diesem Mann sehen. Erstens einmal kann ich erkennen, dass er sehr begütert war und dass Gott ihn gesegnet hatte mit irdischen Gütern. Keine Not, er treu für seine Familie gesorgt. Und er war klug im irdischen Bereich. Er hat mit irdischen Werten umgehen können. Jetzt dachte ich bei mir so, Herr, wenn du da ein Beispiel aus dem Leben herausbringst, was ist dir dabei so wichtig? Auf was kommt es dir darauf an? Dann habe ich bei mir denken müssen, ich habe doch so viele Erlebnisse in Familien hineingeschaut, in Fehlentwicklungen, auch in solche Betriebe, Familien, Gutsbesitz, wo es hieß, der Segen des Herrn macht reich ohne Mühe. Daher denke ich, dass dieser Mann von Gott gesegnet war. Und warum hat dieser Mann, den Jesus als Lehrbeispiel vor uns stellen möchte, so einen großen Segen? Weil er die Prioritäten richtig gesetzt hat. Ich treffe sehr viele Menschen, denen geht's gut, sie haben Überschuss. Und sie tun, arbeite und bete. Sie haben das Gebet nicht vergessen. Aber ich denke, bei diesem Mann war bete und arbeite. Der hat seinen irdischen Besitz, seine Groschen, seine Aktien, würde man heute sagen, im Gebet Gott dargelegt. Der hat nicht an den Zufallsgott geglaubt. Und daraus merke ich, der hat auch nicht gedacht, immer mehr, noch mehr, wie kann ich den Reichtum noch mehr vermehren? Was für Aktien könnte ich noch mir zulegen? Welche sind sicher? Welche bringen mir und meiner Familie noch guten Gewinn? Hat er nicht gedacht. Er hat nicht an Gewinn gedacht, sondern an die Zukunft seiner Kinder. Bestimmt haben wir Eltern hier, die Kinder haben und sich Gedanken darüber machen. Wie geht es mal meinen Kindern in der Zukunft? Wie wird es meinen Enkelkindern gehen? Zu diesen Leuten gehöre ich auch, liebe Geschwister. Deshalb spricht mich auch das so an, dass Jesus so lebensnahe, praktische Bilder, Beispiele genommen hat. Und da kann ich mir vorstellen, dass dieser Mann das Beste für seine Jungen haben wollte. Aber die Erfahrungen, den Einblick in die Gedanken und Pläne Gottes hatten die beiden Söhne nicht. Ich sage noch einmal, diese beiden verlorenen Söhne. Und da denke ich, warum hatte er solch eine gute Schau, eine göttliche Art von Schau? Wie ist er zu einem Vater geworden, den der Herr Jesus geradezu in diesem Beispiel mit dem Vater im Himmel, mit der Güte und Barmherzigkeit Gottes vergleichen kann. Da kam noch etwas zu dem Segen, den Gott ihm gegeben hatte. Noch etwas zu seinen Erfahrungswerten im Umgang mit menschlichen, irdischen Werten. Was kam denn noch dazu? Leid, vermute ich, hat Gott über ihn gebracht. Denn von einer Frau wird bei diesen drei Männern überhaupt gar nichts erwähnt. Von Petrus, seiner Frau, wissen wir auch ganz wenig. Wie weise ist die Bibel? Wie höher sind die Gedanken und Absichten unseres Gottes uns gegenüber? Ich gehe davon aus, will's nicht 100% behaupten, dass die Frau nimmer da gewesen ist. Ein Mangel, unter dem der Mann zu leiden hatte und beide Söhne zu leiden hatten. Ihr jüngeren Leute hier in unserer Mitte, wie ist es, wenn die Mutter nimmer da ist? Oder wenn die Mutter nimmer da wäre? Schon von Ewigkeit her Gedanke unseres Gottes, er schuf den Menschen und machte einen Mann und eine Frau. Aber auf dieser Erde gibt's immer wieder Verluste. Da geht immer wieder etwas verloren. Und wir müssen lernen, auch mit dem umzugehen, was wir vielleicht verloren haben. Deshalb sagt Jesus den Schriftgelehrten und Pharisäern: Ihr habt ja gar keine Ahnung, was das für den Himmel bedeutet, wenn so ein Zöllner, so ein Sünder zurückfindet zu Gott. Das löst im Himmel ganz große Freude aus. Mein persönlicher Wunsch für euch und für mich ist, dass von dieser Gemeinde hier auch Freude ausgelöst werden kann im Himmel, dadurch, dass Menschen sich nicht zu uns, nicht zu unserer Lehre, aber zu Jesus Christus bekehren. Nicht zu unserem Verhalten, nicht zu der Art unserer Gottesdienstmethode, sondern zu Jesu. Also, wie bei Zachäus, im Himmel war Freude und unten war Murren, Auflehnung. Ich bin so dankbar, dass ich in diesem Vater ein Stück sehen kann vom himmlischen Vater. Jetzt noch ein praktisches Beispiel dazu. Hier in Baden-Württemberg ist schon länger zurück und die Beteiligten leben alle nicht mehr. Da hatte ich einen Mann kennengelernt in einer Versammlung. In einer Versammlung, wo Gottes Geist Raum hatte und wirken konnte. Nicht in ekstatischen Dingen, Äußerungen, sondern ähnlich, dass sie das hörten, ging's ihnen durchs Herz. Da hat Gott Gnade gegeben, durch den Dienst, den ich tun durfte, dass die Herzen bewegt wurden. Und es gab eine Buße, geradezu eine öffentliche Buße. Da standen Leute auf, die wurden vom Wort Gottes und vom Heiligen Geist überführt über ihr Fehlverhalten. Und das war auf einmal so schmerzlich geworden. Wir dürfen Gefühle und Empfindungen der seelischen Bereiche nicht total ausschalten. Das wäre ein ganz großer Fehler. Aber vor seelischen Auswirkungen, die nicht kontrollierbar sind, nicht durchschaubar sind, da muss man warnen. Da stand ein Mann auf, ich vergesse es nie. Der war über sein Fehlverhalten so bewegt. Ich will es kurz machen. Er sagt, Geschwister, ich merke, wie furchtbar mein Fehlverhalten in der russischen Gefangenschaft war. Wir hatten kein Essen, da war gar nichts mehr da. Ich habe Leute sterben sehen an Unterernährung. Infektionen waren da. Die Not, die Hungersnot, die war so massiv, hätte ich nie gedacht. Da haben wir uns vergangen an einem eben Verstorbenen. Wir haben Menschenfleisch gegessen. Und ich auch. Mit dem kann ich vor Gott nicht bestehen. Ich will Buße tun. Ich will das ins Licht bringen. Ich möchte in Ordnung kommen mit meinem Gott. So eine Versammlung vergisst man nie. Und dieser Mann ist zum großen Segen geworden in der Gemeinde durch seine Buße, nicht durch sein Wissen. Weil er sein Leben unter die Gnade und vergebende Liebe Jesu gestellt hat. Und Gott hat ihn gesegnet, er ist sehr reich geworden, hatte schon ein großes Erbe. Und seine Frau hatte auch ein großes Erbe. Und wenn solche Leute heiraten, dann gibt's ein Riesenvermögen im Werte von vielen Millionen. Aber Gott segnet auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite lässt er uns auch Verluste fühlen. Erziehung. Jeden Sohn, den Gott aufnimmt, den erzieht er. Der Ausgleich war, sie hatten keine Kinder. Und jetzt war ein Riesenvermögen da. Ich weiß um ihr Problem, weil ich es mehrere Jahre verfolgt habe. Dann haben sie sich entschlossen zu adoptieren. Haben einen Jungen adoptiert und ein Mädel adoptiert. In der Erwartung, dass die erzogen werden können, in der Verantwortung zu Jesu geführt werden können, damit diese viele Arbeiter, Eltern und Voreltern doch nicht vergeudet, einfach sinnlos vernichtet werden möchte. Ich sagte irdische Werte, über die Jesus gesprochen hat. Es gab aber auch da eine Fehlentwicklung. Der Junge ist kriminell geworden, sehr kriminell geworden. Wo er dann 18 Jahre alt war, hat er sich nichts mehr sagen lassen, hatte falsche Freunde. Unter anderem hat er einen gehabt, das war ein Rechtsanwalt, dem man die Lizenz entzogen hatte. Aber Fachwissen besaß dieser Mann immer noch, obwohl er durch Unrecht das, seine Fähigkeiten, zu denen ihm vielleicht Gott geholfen hat, missbraucht hat. Und der hat ihm den Rat gegeben, du sei doch nicht so dumm. Die Alten geben dir doch nicht so viel, wie du gerne haben möchtest, zu deinem Leben wie der verlorene Sohn, nach eigener Regie. Ich rate dir, gründe eine Firma. Lass dir ein paar alte Fahrzeuge schenken und solche Fahrzeuge, die man immer loskriegt. Und sag dem Papa, du willst etwas tun, du willst etwas arbeiten. Und da gibt er doch Grund genug, da gibt es so ein kleines Stück Land. Und dann meldest du das an und dann kriegst du vom Staat Geld, so was war das. Da kannst du Hypothek aufnehmen und die zahlst du nicht zurück. Und was muss der Papa, muss dann die Hypothek bezahlen. Und das Geld, das dir der Staat gibt, das behältst du und vergiss mich auch nicht dabei. Ja, was soll man denn dazu sagen? Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch sitzt da die Sünder oder die Spötter sitzen. Und die Leute haben Herzeleid gehabt. Und Fräulein Töchterlein, adoptiertes Töchterlein, hat sich der Drogenszene zugewendet. Was das alles für Probleme ins Haus hineingebracht hat. Die Leute taten mir leid. Aber diese Verluste, diese Negativentwicklung bei Menschen und bei Sachwerten, bei der Frau war ja auch ein Groschen verloren gegangen. Bei dem Vater war auch ein Sohn verloren gegangen. Ich sagte ja zwei. Das hat Gott auch alles mit eingeplant. Gibt es bei dir auch Verluste? Ist etwas den Bach runtergegangen? Ist etwas schief gegangen? Schaut, deshalb bin ich so froh, weil ich das Leben aus seelsorgerlicher und auch aus persönlicher Erfahrung kennengelernt habe. Denn ich habe auch Verluste und Probleme an irdischen Werten und an lieben Menschen, für die ich sorgen darf. Ganz offen und ehrlich dargelegt. Deshalb bin ich so froh, dass Jesus nicht nur theoretisch, das muss auch sein. Die Schrift sagt, mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis, aber auch aus dem praktischen Leben redet. So viel über den Vater. Jetzt über den jungen Sohn. Wie charakterisiert Jesus den? Das war ein Lebemensch. Man muss das Leben genießen. Ein Mädel sagte mir einmal, was nützt es, wenn ich genauso wie Papa und Mama immer mehr auf die Seite legen und die Inflation frisst es. Ich will von dem, was ich habe, jetzt leben. Ich will jetzt Nutzen ziehen davon. Und hat Nutzen gezogen. Hat Schaden an ihrem Leib, an ihrer Seele angerichtet. Schaden bei den Eltern, wieder verlorene Sohn, gute Beziehungen kaputt gemacht. Und bei anderen noch jede Menge Herzeleid verursacht. Und der hatte aus seinem Lebensverständnis heraus, aus seiner Lebensphilosophie heraus, hat er den Schluss gesagt, mein Papa ist ein ganz lieber Kerl. Ich mag ihn so richtig, aber da könnte man noch viel mehr machen. Der ist nicht risikofreudig genug. Mit dem, wenn man die richtigen Aktien dafür bekäme, das könnte man nicht nur verdoppeln, das könnte man verdreifachen. Der Vater hat sich von fragwürdigen Aktien ferngehalten, weil er Verantwortung Gott gegenüber hatte. Und richtige Liebe und Fürsorge für die Zukunft seiner beiden Söhne. Und dann kommt er auf die Idee, Vater, gib mir doch den Teil, der mir nach dem mosaischen Gesetz zusteht. Gib mir's doch. Und jetzt staune ich. Hat mir manchmal schon geholfen, wenn ich ähnliche Seelsorge in christlichen Familien hatte. Ich hätte gedacht, früher, als ich noch sehr pharisäisch gedacht hätte, mein lieber Junge, du wartest noch. Dir fehlt eine jede Menge Erfahrungen. Besonders Verlusterfahrungen fehlen bei dir noch. Und übrigens, dein älterer Bruder, wenn der kommen würde, das würde ich verstehen. Warte du mal noch, wir bleiben zusammen, das klappt doch, das funktioniert. Es geht nicht gut, wenn man viel hat und noch mehr will und noch mehr will. Je mehr er hat, je mehr er will, nie schweigen, seine Klagen still. Und die da reich werden wollen, unbedingt reich werden wollen, fallen in Versuchungen und in Stricke. Das tat dem Vater weh, aber der Junge hatte einen Lebensdrang. Haben wir junge Leute hier? Willst du nicht deine Zukunft, deine berufliche Zukunft, deine Beziehung zu den Eltern in göttlicher Weise aufrechterhalten. Denn der Segen der Eltern baut den Kindern immer noch Häuser. Ich habe genug Erfahrung, um zu bestätigen, dass es so ist, wie die Bibel sagt. Und dann zog er weg. Ihr wisst es, wie es ausging. Beim Schweinefutter ist er gelandet. Ein biblischer Vergleich, ich weiß, ist ein bisschen derb. Aber ich spreche nicht zu Außenstehenden, wo man Diskretion wahren muss. Sondern ich spreche in der Gemeinde. Und da darf ich so sein. Schweinefutter musste er in der Not zu sich nehmen. Wenn ich die Illustrierten sehe, gewisse Zeitungen betrachte, da kann ich nicht anders. Ich erlaube mir diesen derben Vergleich. Was da den Menschen auch geistig angeboten wird, ist Dreck und ist Schmutz. Das musste so kommen. Auch bei ihm ging es nicht ohne Verlust und ohne Leid. Und der Vater hätte ihn so gerne bewahrt, wie Gott dich bewahren möchte, vor unnötigem Leid, vor unnötiger Schwierigkeit. Der war geschädigt an Geist, Seele und Leib und wusste, was er verspielt hatte. Aber erst musste er in diese Not hinein und merken, der Segen Gottes und die Gewinnmöglichkeit, Profit, die die Welt anbietet. Jetzt zum Älteren. Wo der Jüngere nach Hause kam, der Vater hat ihn ziehen lassen, was ich lange nicht verstand, bis ich festgestellt habe, dass viele christliche Eltern ihre Kinder nicht loslassen dürfen, es nicht wagen, sie Gott zu überlassen, sie traktieren und malträtieren mit Vorschriften, die sie zum großen Teil selber nicht einhalten. Kürzlich musste ich eine Mutter sagen, die so voller Sorge war und an Gott gezweifelt hatte, dass der zuließ, dass dem Sohn so etwas passieren musste. Und ich merkte, ihr Fehlverhalten. Sage ich, lass deinen Sohn los, nicht in die Sünde, in die Hände Gottes. Deine Sorgen hilft deinen Kindern nicht. Aber glaube an Gott, du bist ein größerer Segen, wenn deine Kinder feststellen, du vertraust Gott wirklich. Jetzt kommt er heim und der Vater in seiner Freude macht ihm so ein Freudenfest. Sie fingen an, fröhlich zu feiern. Ja, was war denn das für eine Fröhlichkeit? Bitte keine Disco-Fröhlichkeit. Was war denn das für ein Tanz? Nicht ein erotisch sexbetonter Tanz, das war ein Reigentanz. Wie übrigens auch, wo die Miriam nach der Rettung Israels durchs Rote Meer Freude hatte, Pauken hatte, aber aus echter Freude heraus. Auch wir Gläubige müssen unterscheiden. Was ist das für eine Freude? Die Freude der Sünde, die ist kurz und hat den Tod in sich. Aber die Freude am Herrn, was ist das? Das ist unsere Stärke. Und ein Gläubiger, der keine Freude hat, keinen Frieden, keine Freude hat, dem fehlt etwas, liebe Geschwister. Und das sollten die Kinder bei den Eltern sehen. Und sie loslassen, wenn die Zeit dafür da ist. Und Gott vertrauen. Der Vater sah ihn von Ferne, der hat schon auf ihn gewartet. Der kannte seinen Gott, der wusste schon, wie das abläuft. Und hat ihn mit einem Kuss empfangen. Hat ihn neu eingekleidet. Das will ich nur kurz streifen. Vor längerer Zeit hatte ich darüber bei euch gesprochen. Und jetzt vom Älteren. Also das wollen wir noch, ihr müsst mir noch ein klein wenig Zeit geben. Der Ältere, der war ganz anders charakterisiert. Das war wie ein Pharisäer und ein Schriftgelehrter. Der hat ganz genau gewusst, was sein jüngerer Bruder falsch gemacht hat. Und er war immer bei der Familie. Der hatte ein Bewusstsein für irdische Werte entwickelt. Nur nichts kaputt machen, Werteerhalt, irdischer Werteerhalt. Das war so seine Leitlinien in seinem Leben. Aber was hat ihm gefehlt? Das Loslassen, das der Vater hatte. Und die Güte und die Barmherzigkeit. Wenn jemand fromm ist, sehr fromm ist, und Schwache nicht tragen kann, die Fehler seiner Umgebung nicht vergeben kann. Bitte, das ist nicht mein Urteil, ich könnte mir das nicht erlauben, ist ein Schalksknecht. Der hat Vergebung erlangt, vollkommene Vergebung und gibt die nicht weiter. Unterschlagung ist es, Unterschlagung von himmlischen Werten. Ich würde nicht so reden, wenn ich das nicht bei mir schon gesehen hätte und bei uns Menschen. Jetzt wird das so schön charakterisiert, da wird gesagt, aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Aha, irdisches Verantwortungsbewusstsein. Alle waren schon daheim. Und er war als letzter da rausgegangen, um noch zu schauen, ob die Geräte da richtig aufgeräumt wurde, ob die Arbeit richtig gemacht wurde. Pharisäisches Urteil und Beurteilung. Teilung. Man kann das Verantwortungsbewusstsein in der Welt nennen, aber Gott sieht das Herz an, Gott sieht die Motive an. Geschwister, glaubt mir die Bibel, Gott kennt den Menschen. Wir sind vor ihm wie ein aufgeschlagenes Buch. Und wenn er unsere Motive, unsere Beweggründe aufdeckt, dann doch nicht, weil er uns kaputt machen möchte oder verdammen, sondern von der Verlorenheit, vom Irrtum zu Gott wieder zurückzuführen. Und als er nahe zum Haus kam, hörte er singen und tanzen. Ja, das muss schon ein bisschen laut gewesen sein. Was Gebet betrifft, was Freude betrifft, vielleicht manchmal zu leise bei uns. Bitte nicht überschäumende Dinge. Gott sieht das Herz an. Und er rief einen Knecht zu sich, komm mal her. Musste der ja, es war ja der Chef Junior, der musste Folge leisten, der kam. Ja, was läuft denn da drin wieder? Was alle wissen, nur ich weiß das wieder nicht. Das liebe ich. Der hat sich übergangen gefühlt. Hast du das auch schon? Hast du dich auch schon übergangen gefühlt? Dann war das Murren da wie bei den Pharisäern. Göttliche Zusammenhänge in den Darlegungen Jesu. Die letzten Erklärungen Jesu sind im Zusammenhang mit dem, was er am Anfang gesprochen hatte. Aber seine Gedanken, die sind höher, göttlicher als meine Gedanken. Ich schäme mich manchmal, liebe Geschwister, dass ich im Alter mit so vielen Erfahrungen und Dienstjahren noch so wenig weiß, Jesus gegenüber. Was läuft da schon wieder? Und der in seiner Naivität sagt, dein Bruder ist nach Hause gekommen, der wurde von der Freude, von der göttlichen Fröhlichkeit angesteckt. Dein Bruder ist nach Hause gekommen und dein Vater hat sich so gefreut, dass er ihn eingekleidet hat und hat das Mastkalb, das aufbewahrt, bereit ist für so besondere Feste geschlachtet. Da war keine Freude wie im Himmel. Im Himmel war Freude, aber da war keine Freude, dass Gott so barmherzig ist. Ich nenne das auch Jona-Charakter. Der konnte sich nicht freuen, dass eine ganze Stadt 120.000 Menschen Buße getan hatte. Wie trifft doch die Bibel die in uns von Gott hineingelegte Bedürfnisse? Und wie sortiert sie so fein säuberlich von den irdischen Werten? Und dann ist er zornig geworden. Ha, schon wieder so eine freche Verdächtigung. Was bringt dich zu murren? Was macht dich zornig? Was macht dich ungeduldig? Ich bin nicht hier, um zu kritisieren. Das sehe ich alles bei mir. Wenn ich Menschen in ihrer alten Natur, in ihrer biologischen Natur treffen möchte, dann muss ich bloß mich anschauen. Da finde ich gerade genug Motive und Hinweise. Und er wollte nicht hineingehen. Und jetzt, ihr Lieben, das demütigt mich und beugt mich so sehr. Der Vater, wahrscheinlich hat es ihm der Knecht zugetragen, der Vater sagt dann nicht, ja, wenn dir es nicht passt, dann bleibst halt draußen. Wenn du dich von der Freude, wenn du dich vom Frieden und Freude, denn eine Rettung bewirkt, vom Himmel her bewirkte Rettung erwirkt, wenn dir das nicht passt, bleib raus. Ich lass dich auch so wie den anderen. Nein. Denn ein pharisäisch verloren sein tut dem Vater im Himmel genauso weh. Wie ein in Sünde verloren sein, liebe Geschwister. Er geht zu ihm hinaus und erklärt ihm das so schön. Sagt, komm doch rein und veranlasst diesen verlorenen Pharisäer, seine Probleme darzulegen, offen auszusprechen. Ja, komm doch rein. Nein, sagt er, mit deinem Verhalten bin ich nicht einverstanden. Du bedenkst nicht den Schaden, den der angerichtet hat, was der kaputt gemacht hat an irdischen Werten, kommt krank zurück. Ich weiß nicht, ob er noch Läuse und Flöhe mitgebracht hat. Das gibt's alles. Ich meine das geistlich, liebe Geschwister. Kleine Plagen, große Plagen. Und jetzt gehst du her und schlachtest das Mastkalb und machst so eine Freude daraus. Und dann erklärt er ihm so schön, diesem pharisäisch geprägten, schau, dein Bruder, der war doch tot, der Tod hatte nach ihm gegriffen und er hätte umkommen können. Und jetzt hat ihn Gott wieder zurückgebracht und alle freuen sich, alle haben Frieden und Freude. Komm doch herein. Der Ausgang des Pharisäers, ihren Schriftgelehrten, wird in der Bibel nicht geschildert. Gott helfe uns, liebe Geschwister. Ich konstatiere, ich habe so vieles in mir vom verlorenen Sohn gesehen, vom Lebemenschen. Ich habe so vieles vom Pharisäischen, schriftgelehrten Sohn gesehen, andere nicht lieben und tragen zu können, mich nicht freuen, wenn andere sich gefreut haben, nicht Leid getragen haben, wenn andere Leid hatten. Und ich sehe so wenig noch von dem Vater aller Barmherzigkeit und Güte. Das soll keine Entmutigung sein, liebe Geschwister. Nur eine klare göttliche Darstellung, wie Gott das Zusammenleben von Menschen sieht. Ich bin so dankbar. Es gibt nichts Schöneres, nichts Klareres als die Worte und die Darlegungen Jesu Christi. Zum Schluss frage ich, sind Gottes Gedanken nicht tatsächlich höher als unsere Gedanken? Und seine Wege höher als unsere Wege. Und zwar um so viel der Himmel höher ist als diese Erde. Gott helfe uns, liebe Geschwister. Denkt darüber nach. Macht's doch so wie die Schweizer Kühe. Wenn die sich satt gegessen haben, dann legen sie sich hin. Und was kommt dann? Dann kommt das Wiederkauen. Maria aber bewegte diese Worte in ihrem Herzen. Nicht dem Menschen gleichen, der sein leiblich Angesicht im Spiegel geschaut hat. Man lernt. Ich durfte vieles dabei lernen. Und ich weiß, die Fülle Jesu, Gnadenfülle, die ist so groß, dass alle nehmen dürfen daraus. Gnade um Gnade, auch du und ich. Amen. Vielleicht können wir aufstehen, ich hätte noch gerne gebetet. Herr Jesus, es ist so bewegend für uns, dass wir erkennen dürften, du warst selber in einem Alltagsleben, in einem familiären Bereich. Du warst in einem beruflichen Bereich. Du konntest ihn aber loslassen, als die Zeit dafür da war. Du gingst an den Jordan, an den Todesjordan, hast einen biologischen Mensch ins Grab gelegt und die Taube ist gekommen. Und hinter deiner Lehre ist die Taube, der Heilige Geist. Herr, wir möchten in unserem bescheidenen, mangelhaften Leben doch mehr von dir haben. Schenk und gib uns mehr von deiner Art. Ja, wir wünschen, dir gleichgestaltet zu werden. Ich bitte, rühre jedes im Inneren an. Bewege du das Herz. Gib Gnade. Amen.
Amen.
Wollen wir Platz nehmen?
Gottes Frieden, Friede sei auf uns.
goldenen Throne, in seiner Vollkommenheit, der Friede in uns wohne. Friede so wunderbar, Friede so wunderbar, Friede so tief wie ein Strom. Friede so tief, ja so tief.